werde euch die wichtigsten Anfangsdinge von Unity halt vorstellen, damit ihr einmal so die Grundlagen kennt. Und danach wird dann der Bernhard übernehmen mit Problemlösung in Unity, also quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe. Okay, und bevor wir losstarten mit Unity, stelle ich euch in 2 Minuten ganz kurz die Firma vor, von der wir kommen. Also vielleicht habt ihr dieses Frosch-Logo schon mal wo gesehen. Wir sind eben die Firma Sproing und uns gibt es seit 2001 und wir sind mittlerweile schon mehr als 85 Mitarbeiter und wir rekrutieren gerade. Das heißt, bewerbt euch. Wir sind ein internationales Team, das heißt, wir haben Mitarbeiter von allen möglichen Nationen und wir entwickeln unsere eigene Engine. Die Athena 2 Engine und die unterstützt eine Menge Plattformen. Wo ihr hier da die Logos von den Plattformen seht, also Xbox One, PS4, Wii U, Windows, also alle Windows-Plattformen. Dann seht ihr hier die Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten. Also das ist dann eher das, was ihr auf den Spielen drauf sehen werdet. Wird wahrscheinlich, also Microsoft steht natürlich auch drauf und Ubisoft werden wahrscheinlich die meisten auch kennen. Und zu den Spielen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, Asterix und Friends war in letzter Zeit oft in den Medien. Das ist ein Free-to-Play-Click-Game und davor haben wir Skyrama gemacht und Silent Hunter. Und was jetzt gerade rauskommt, ist Sigils Battle for Rios. Das ist momentan in der Technical Launch Phase. Das heißt, wir haben gerade die skandinavischen Länder dafür freigeschalten und in ein paar Monaten kommt es dann hoffentlich auch für Österreich dazu. Ja, und natürlich haben wir auch immer so Titel in Produktion, über die man jetzt noch nicht reden darf. Und bevor wir zu diesem Free-to-Play-Bereich gekommen sind, haben wir auch eine Menge Konsolenspiele gemacht und das waren so die letzten, die rausgekommen sind. Das war zum Beispiel für die Wii Cursed Mountain, so ein Horror-Survival-Game. Oder ein Launch-Titel für die Wii U, Your Shape. Dann haben wir mit Rare in Zusammenarbeit Kinect Sports Jams gemacht. Das war so diese Kinect Sports-Spiele einzeln für Xbox Live. Und als letztes rausgekommen ist Panzer Tactics HD, was eine Neuauflage von dem Panzer Tactics DS war für PC und iOS. Ja, und das war es eigentlich schon wieder über die Firma. Und jetzt können wir eigentlich gleich loslegen mit Programmieren. Bitte öffnet alle mal diesen Link und ladet euch das Paket runter, das da hoffentlich zu finden ist. Das sollte ein ZIP sein. So, ihr solltet da drinnen in dem Package einen Folder haben, der My Awesome Game oder so ähnlich heißt. Den bitte mal öffnen in Unity. Für alle, die nicht wissen, wie das geht, File, Open Project und dann könnt ihr euch Open Other auswählen und dann könnt ihr dorthin navigieren zu dem Folder. Und dann erkennt er automatisch das Projekt. Was war das jetzt? Okay. Falls bei wem die Ansicht nicht so ausschaut wie bei mir, ihr könnt unter Window Layouts Default diese Ansicht triggern mit der Window-Aufteilung. Es ist keine Datei, Unity hat immer einen ganzen Projektfolder. Also ihr braucht nur zu dem Folder hin navigieren und also in dem Folder findet ihr dann die Visual Studio und Unity Projektdateien. Wenn ihr es offen habt, dann bitte unten links gibt es die Scenes und dort einfach doppelklicken auf den Awesome Level, dann öffnet er den Startlevel, falls es nicht schon automatisch passiert ist. Wenn ihr das Projekt umbenennen wollt, müsst ihr einfach nur in Folder vom Projekt umbenennen, dann ist der Projektname ein anderer. Okay. Während ihr installiert, erkläre ich vielleicht einmal die Windows, die ihr da so seht in Unity. Also, was ihr da links seht, Das ist der Hierarchy View und da findet ihr alle Game Objects, die zurzeit im Spiel sind. Ihr könnt es da auch aufklappen. Ich habe da schon ein paar Sachen vordefiniert, weil wir eben heute nicht so viel Zeit haben. Ja, also wie Game Objects aufgebaut sind, erkläre ich dann gleich später. Dann haben wir, wenn ihr eins von diesen Game Objects anklickt, dann seht ihr hier rechts das Inspector Window, kriegt auf einmal mehr Informationen. Und zwar könnt ihr hier eben immer die Details über das aktuelle Game Object anschauen, welche Komponenten da drin sind. Dann gibt es unten das Project Window. Da seht ihr alle Assets, die bereits im Projekt drinnen sind. Wenn ihr ein frisches Projekt startet, habt ihr diese Folder noch nicht, die müsst ihr euch immer selber anlegen. Und dann gibt es natürlich das Hauptwindow. Ihr könnt es da mal auf Play drücken, dann seht ihr mal, wie das Spiel jetzt momentan ausschaut. Also ich habe euch jetzt mal einfach nur eine scrollende Landschaft vorgegeben und wir werden heute dazu bauen, einen Spieler, der schießen kann, den wir bewegen können und Enemies natürlich, die wir dann abschießen können. Wenn wir wieder auf Play drücken, dann sind wir wieder draußen. Was wichtig ist an diesem Game-Modus, ihr könnt, während ihr im Game-Modus seid, immer eure Game-Objects bearbeiten hier rechts. Aber das ist eigentlich nur für Tweaken, also Parameter-Tweaken gut, weil sobald ihr den Play-Modus beendet, sind eure Änderungen wieder weg. Also wenn ihr was dauerhaft speichern wollt, dann immer zuerst aus dem Game-Modus rausgehen und das im normalen Development-Modus ändern. So, dann habe ich hier mein Scene-Tab und im Scene-Tab kann ich jetzt zum Beispiel von 2D auf 3D umschalten, wenn ihr Alt und linke Maustaste euch bewegt, dann könnt ihr im 3D-Window herum rotieren. Wir brauchen aber heute nur 2D-Ansicht. Mittlere Maustaste könnt ihr auch das Spielfeld herumbewegen. Mit normalen Mausklick könnt ihr Sachen verschieben. Und ihr habt dann auch, wenn ihr was ausgewählt habt, noch so Eckpunkte, an denen ihr skalieren könnt. Ja, und es gibt dann auch noch einen Rotationsbutton. Das sind einmal so die wichtigsten Tools. Okay, hast du jetzt schon? Achso, okay. Ja. Du kannst linke Maustaste kannst auch. Na, wenn du im 2D-Modus bist, kannst du auch herumschieben. In 3D-Modus für die Maustaste. Ja, ich fürchte fast. Aber wir arbeiten eben im 2D. Also es ist eh egal. Den 3D brauchen wir maximal, wenn wir irgendwie beobachten, dass bei einem Sprite, also bei einer Textur, irgendwie so ein Z-Fighting auftritt. Also wenn wir irgendwie ein tiefen Ordnungsproblem haben. Aber ansonsten brauchen wir im 3D-Modus nicht. Gut. Ich kann euch die Game Objects nur erklären, während das installiert. Und zwar generell sind Game Objects einmal immer so leere Hüllen, in die ich Komponenten reinstecke. Und die Komponenten definieren mir dann, wie sich mein Game Object verhält und welche Parameter es hat. Also wir sehen hier zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Plattform selektiere, die vordere da, dann sehe ich, ich habe eine Transform Component und eine Sprite Renderer Component. Das Transform ist dafür da, dass halt in der Welt richtig platziert wird und das Sprite Renderer ist dafür da, dass die Grafik am Bildschirm erscheint. Also da kann ich auch hier, wenn ich hierher klicke, auswählen, welche von meinen Grafiken ich an der Stelle angezeigt haben will. Ihr könnt jetzt auch den auswählen hier. Gehen wir wieder zurück. Ja, und ihr könnt immer vorgefertigte Komponenten von Unity verwenden. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach selber Komponenten schreiben und das werden wir jetzt dann nachher machen. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt auf die warten? Okay, gut, weil ich glaube, sonst kriegen wir ein Zeitproblem. Okay, hallo. okay, ja gut, dann fangen wir mal damit an, dass wir einen Player erstellen. Die Player-Textur habe ich schon importiert. Also ihr könnt generell Assets importieren, indem ihr hier Import New Asset klickt oder in den, wenn ihr euch die Folderstruktur von eurem Projekt anschaut, dann seht ihr auch direkt, wo diese Assets dann landen. Da gibt es dann diesen Textures-Folder, den ich angelegt habe, und wenn ihr es da direkt reinkopiert, dann müsst ihr es nicht über das Kontextmenü machen. Ja, also wir adden jetzt einmal unser erstes Game-Object. Und das platzieren wir in den Foreground. Dafür geht es ja auf GameObject, Create Other, und wir wollen ein Sprite erstellen, weil das Sprite GameObject hat bereits diesen Sprite Renderer drinnen. Dann können wir es gleich renamen. Bei mir heißt das Ding Player, ihr könnt es nennen, wie es wollt. Okay, dann bitte immer schauen, dass ihr die GameObjects auf Z-Achse 0 platziert, weil sonst kriegen wir dann ein Problem, dass es nicht angezeigt wird, richtig. Das sehen wir dann erst, wenn wir Sprite reingelinkt haben. Dann könnt ihr hier auf dieses Symbol, das ich vorher schon geklickt habe, klicken, dann haben wir wieder unsere Asset Library zur Auswahl und dort wählt ihr einfach den Player. Dann haben wir mal in unserer Szene. Und jetzt skalieren wir noch richtig, weil es noch viel zu groß. Sucht sich was aus. Ich werde jetzt auf 0,2 skalieren. Ihr könnt mit dem Mausrad einfach hinzoomen. Okay, und wenn wir jetzt auf Play drücken, ja, ist der Player halt einmal im Spiel und macht noch nichts, also steuern können wir noch nicht. Als erstes adden wir jetzt einmal ein Kollisionsobjekt zu unserem Player, damit er von den Physik-Triggern erkannt wird. Für das geht es auf Add Component, Physics2D und addet einen Box Collider. Der ist dafür da, damit wir Kollisionsgeometrie kriegen, weil wir verwenden natürlich in Spielen nicht das tatsächliche Mesh für die Kollisionsüberprüfung, weil das viel zu teuer ist. Deshalb gibt es immer so Collision Meshes eigene, mit denen das dann einfacher geht. Und für uns reicht jetzt einfach mal, wenn wir eine Box nehmen. Ihr solltet die Box grün sehen. Ich mache es mal kleiner. Es ist jetzt in grau oder blau die normale Spielerbox und in grün die Collision-Geometrie. Ich lasse jetzt mal auf 10:10. Okay. Dann auch noch ein wichtiges Feature von Unity. Ihr könnt euch immer von euren Game-Objects, die ihr erstellt habt, Prefabs erstellen. Das sind so Art Templates, die ihr dann später wiederverwenden könnt. Und für das nehmt ihr einfach das Objekt, das ihr gerade erstellt habt, und zieht es runter in diesen Prefab-Ordner. Dann wird das als Prefab abgelegt und dann könnt ihr so viele Instanzen davon raufziehen, wie ihr wollt. Also jetzt hätte ich drei Player-Objects, die alle dieselben Properties haben. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen nur einen. Aber nur damit ihr mal seht, wie das geht. Und wenn man jetzt in den Player reinschaut, dann sieht man, dass der da neue Buttons gekriegt hat. Und zwar könnt ihr mit Apply immer die Änderungen, die ihr am GameObject vorgenommen habt, auf das Prefab übertragen. Und mit Revert könnt ihr wieder auf den Urzustand zurück, den das Prefab beim Speichern gehabt hat. Okay, gut, dann adden wir das nächste Physik-Component. Und zwar ist es ein Rigid Body. Dafür gehen wir wieder auf Add Component, Physics2D und adden den Rigid Body 2D. Wenn wir jetzt mal Play mit dem drücken, dann fällt unser Spieler einfach runter, weil der hat jetzt auf einmal Gravity drin. Ja, und wird natürlich dann runtergezogen. Das wollen wir natürlich nicht, weil unser Player soll fliegen können und deshalb werden wir jetzt einmal den Gravity Scale auf 0 stellen, weil das wird immer mit der tatsächlichen Erdeanziehungskraft multipliziert, was da drinnen steht. Das heißt, mit 0, mit einem Multiplikator von 0 disablen wir das. Also wenn ihr es richtig gemacht habt, schaut es wieder genauso aus wie vorher, als hätten wir nichts gemacht. Und bitte aktiviert auch die Fixed Angles, weil sonst kann es passieren, wenn der Player in irgendwas reinrauscht, dass der dann unkontrolliert zum Rotieren anfängt. Okay, passt. Ja, es ist die Z-Koordinate gibt euch halt immer die Tiefe an. Und wir arbeiten jetzt die ganzen Spielelemente auf Ebene 0. Und wenn sich was Höheres einstürzt, dann kann es passieren, dass das hinterm Hintergrund kommt. Also wenn du in die 3D-Ansicht wechselst, siehst du, welche Ebenen ich schon definiert habe. Und da kannst du dann auch die Objekte anwählen und da die Z-Values anschauen. Also falls sonst noch wer das Problem hat, dass der Spieler verschwindet, dann bitte schauen, dass der Z-Wert vom Spieler auf 0 ist, weil es kann sonst passieren, dass er hinterm Background ist. Achso, dass die vielleicht... Achso, dann sind die Items aber im falschen Z-Layer, weil... was hast du für ein... Okay. Okay, das sollte aber eigentlich nicht passieren. Gehen wir in den 3D-Modus, wo der wirklich ist, weil dann ist das ein Renderfehler. Ja, weil schau, er ist nämlich eindeutig davor, dann ist das ein Kamera-Renderfehler, also tatsächlich ist es nicht so im Spiel. Na, Position musst du mal anschauen. Aber er ist trotzdem eindeutig davor, also... Okay, dann werden wir jetzt unsere erste Component im MonoDevelop machen. Für das erstellen wir jetzt ein Player-Skript. Und zwar geht es da unten in euren Scripts-Folder und sagt Create C-Sharp-Skript. Und bei mir heißt das jetzt Player-Skript. Und wenn ihr Enter drückt, dann solltet ihr MonoDevelop automatisch starten. Ah, jetzt tut's. Doppelklicken ist gegangen. In Visual Studio brauchst du, glaube ich, ein extra Plugin. Seid ihr alle soweit? Okay, schaut gut aus. Gut, dann legen wir uns als erstes einmal einen Speed-Vector für unseren Player an. Der ist jetzt bei mir mal auf irgendwas initialisiert. Alle Public-Variablen, die in einem Component-Script definiert, die scheinen dann auch im Inspector auf. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir es speichern und in Unity anschauen. Dann gehen wir in unser Update. Holen uns mal die horizontale und vertikale, einen horizontalen und vertikalen Input. Ah. Ja. Ah ja, Entschuldigung. So besser? Ja, das gibt es sicher, aber da müsstest du in der Doku nachschauen, weil ich weiß es nicht auswendig. Aber da kannst du alles Mögliche, also da kannst jede Steuerung einbauen. Ich habe jetzt nicht nur für das Beispiel das rausgesucht. Okay, dann brauchen wir nur unseren Movement-Vektor, indem wir das berechnen. Ah ja, falls ihr irgendwie eine total aggressive Autocompletion da drinnen habt, die kann super nervig sein, die kann man disablen. Muss nur gerade schauen. Bei Options. Da gibt es bei General dieses Aggressively Trigger Code Completion List. Die könnt ihr deaktivieren, dann tut euch nicht immer das, was schreibt, umändern, weil das kann furchtbar annoying sein. Ja, und um den eigentlichen Widget Body abzudaten, gibt es eine eigene Update-Funktion, die mit fixer Framerate rennt. Und die soll man eigentlich immer für so Physikgeschichten verwenden und die heißt Fixed Update. Also die ist von Unity schon vorgegeben. Ach so, ja, warte, ich mache das Fenster das. So. Okay, ich glaube, das Tippen hat aufgehört. Ja, dann bitte speichern. Ihr könnt noch F8 oder da oben Bild, Bild All drücken, damit seht, ob ihr keinen Fehler drin habt. Und wenn das passt, dann geht es wieder zurück zu you. Das musst du oben deklarieren. Also, das ist ein Private Member. Private Vector 2 Movement. Ja, es ist einfach ein Member. Also, eben wie gesagt, den Public Member werden wir dann in Unity im Inspector sehen. Den Private, der ist nur in der Klasse sichtbar. Okay, dann gehen wir wieder zurück in Unity und jetzt hängen wir dieses Player-Skript einfach an unserem Player an. Das heißt, ihr nehmt es und dragt es auf den Player drauf. Und wenn wir ihn jetzt auswählen, dann sehen wir da genau unsere Speed-Variable im Inspector. Und drückt dann bitte oben auch Apply, damit das im Prefab gespeichert ist. Wenn wir es richtig gemacht haben, können wir jetzt mit dem mit WASD oder Pfeiltasten unseren Player steuern. Dir fehlt auch noch die Fixed Update Method, weil jetzt berechnest du eigentlich nur das Movement und du setzt das aber noch nicht auf den Rigid Body. Ich mach das nur mal auf vorne. Okay. Naja, das ist naja, je nachdem, wie schnell der PC ist. Und das ist Fixed Update garantiert halt die fixe Framerate für die Physik, weil wenn du das nämlich nicht in diesem Fixed Update aufrufst und du hast dann langsam ein PC, dann verhält sich die auf einmal ziemlich weird. Du kannst, ja, zum Beispiel, also du kannst eigentlich alles, was nicht mit Physik, mit was halt irgendwie so physikalisch korrekt ausschauen muss, kannst du eigentlich im normalen Update machen. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was Unity im Hintergrund tut. Aber das passt super zum Nachfolgevortrag, weil da wird es eh so mit Googlen, also mit Problemen und Googlen konfrontiert und da kannst du vielleicht auch das klar researchen. Das kann Speed. Ja, ich drehe das nochmal auf. Ja, ihr müsst euch bitte immer melden. Also wenn ich frage, ob wer noch nicht fertig ist, dann bitte schreit's. Also das Speed wird da oben definiert, als Member. Ja, das, was da jetzt mit, also der Initialisierungswert ist jetzt nicht relevant, weil den könnt ihr dann später in Unity im GUI auch noch ändern. Das ist jetzt mal nur, dass wir irgendwie einen Richtwert haben, mit welcher Geschwindigkeit wir den steuern. So, haben Sie jetzt alle? Okay. Haben jetzt auch alle Ihr Component hier drinnen? Okay, ihr könnt gern die Speed verändern. Also das ist eben der Multiplikator für den Input, den wir kriegen. Ihr könnt es schneller oder langsamer drehen. Ja, und wenn wir es ausprobieren, fällt uns natürlich gleich ein Problem auf. Wir können aus dem Spielrand rausfahren. Also werden wir das auch gleich fixen. Und für das gehen wir wieder in unser Player-Skript. Wenn es bei mir aufmacht. Da. So, und da checken wir einfach, ob wir uns eh noch innerhalb der Kamera befinden. Und wenn nicht, dann forcen wir einfach den Player dazu, dass er da drin bleibt. Ich weiß nicht, wie ich das aufteilen kann, dass ihr das besser seht. Ja, dann kann es hinten nämlich wieder keiner lesen. Nein, es wird, ich glaube, da wirft er mal einen Fehler. Na, es könnte gehen. Probieren wir es mal. Ja, vertraue ihm nicht. Ja, das war falsch. World wollen wir haben. Haben wir jetzt verschrieben? Ah, Jupert geht klein. Genau. Und die Z ist die Distanz von unserer Position zur Kamera. Und er rechnet uns dann quasi die Punkte automatisch um mit diesem Viewport to World. Also das ist schon Built-in-Function, die wir verwenden können. So, und wenn wir unsere Borders definiert haben, dann forcen wir einfach das Transform-Component dazu, dass die Position nie außerhalb von dieser Range ist. Dafür klemmt man es dann einfach. Bitte formatiert euch einen Code nicht so weird, wie ich das gerade mache. Ich mache das nur, damit es auf einem Screen drauf passt. Wo war ich gerade? Ach so, right border. So, und die Z-Koordinate können wir so lassen, wie sie ist. Oh. Du musst wissen, welche Distanz der Player zu deiner Kamera hat, damit du die Punkte umrechnen kannst. Weil du musst ja die Kamerabegrenzung auf das Level vom Player schieben. Und das macht diese Funktion für uns, aber die braucht natürlich die Distanz dafür. Genau. Dieses Transform-Component hast du immer automatisch drinnen. Das ist das Einzige, was ein Game-Object immer hat, Transform. Also das auch Scale und Rotation Values kannst du auch immer über das abfragen. Für die, die schon fertig sind mit dem Abtippen, ihr könnt es bauen und könnt dann schauen im Unity Playback, ob ihr jetzt bei den Borders beschränkt seid. Okay, funktioniert es bei allen? Ist bei mir jetzt noch gar nicht ausprobiert, glaube ich. Okay, also mein Player ist jetzt gefangen. Wie bitte? Ach so. Okay. Ja, das kann ich da von mir aus klar da lassen. Aber wahrscheinlich wird das eh für alle interessant sein, da wir machen ja eben heute noch einen Ausschnitt von diesem ganzen Projekt, das es schon mal bei einem Hackathon gegeben hat. Und wenn euch da die anderen Bereiche auch interessieren, es gibt auf Codefest zum Runterladen das gesamte Projekt. Da könnt ihr euch dann auch anschauen, wie das Ganze mit dem Scrolling funktioniert und da sind dann auch Sounds und Menüs drinnen. Nur so, falls es jemand braucht für euch. Falls ihr in den nächsten Tagen mit Unity arbeitet, dann ja. Genau, aber ich kann nicht dieses jetzt da lassen. Also, wenn du mir nachher einen USB-Stick gibst, dann spiele ich es darüber. Ich glaube, das ist am besten, weil sonst. Achso, ja, natürlich. Aber ich glaube, es ist am besten, wenn ich es da heute klar gibt, sonst dauert es dann wieder. Aber das Projekt vom Mai hat halt wesentlich mehr Features drinnen. Also falls sich bei irgendwem nichts bewegt, dann fehlt euch ziemlich sicher das Fixed Update. Das ist einfach nur diese eine Line. Okay, dann brauchen wir als nächstes in unserem Spiel natürlich einen Gegner oder mehrere Gegner. Deshalb gehen wir wieder zurück zu unserem Unity-Window. Und jetzt machen wir dasselbe wie bei unserem Player Game Object. Wir erstellen uns ein Enemy Game Object. Geht's wieder auf Game Object, Create Other Sprite. Für die, die es nicht wissen, übrigens, Sprite heißt eigentlich nur Textur im 2D-Spielbereich. Also, du sagst nicht Textur zu Grafiken in einem 2D-Spiel, sondern Sprites. Und die können auch animiert sein. Also, ja. Nur so zur Info am Rand. Ja, und wie beim Player-Object wählen wir unseren Enemy da aus. Der ist jetzt mal riesig. Das heißt, bitte skaliert es ihm runter. Ich glaube, ich mache wieder dasselbe wie beim Player auf 0,2. Und bitte wieder darauf achten, dass die Z-Achse auf 0 ist. So, bei mir heißt der Enemy und schiebt ihn dann bitte auch in den, Enemy-Container. Ja, dann können wir dort unsere Enemies sammeln, weil wir wollen ja mehr als einen, sonst wäre es ein bisschen ein langweiliges Spiel. Wenn ihr das habt, könnt ihr es auch gleich wieder runterziehen zu den Prefabs. Wenn der Enemy-Container noch nicht da ist, ist es einfach ein leeres Game-Object. Also sollte im Foreground, sollte schon eins drinnen sein? Ja, dann machst du einfach Game-Object create empty und ja, da sieht man eh, der hat nur dieses Transform drin, das halt jedes Game-Object hat und sonst ist der leer. Also ihr könnt diese leeren Game-Objects zur Gliederung nehmen, weil sonst wird das super unübersichtlich dann nach einer Zeit da links. Deshalb habe ich euch da schon so viele Layers vordefiniert. Okay, und jetzt machen wir dasselbe wie beim Player auch wieder mit den Physikkomponenten. Wir adden ein Box2D. So, muss jetzt wieder schauen, wie groß ich das mache. Ja. Ja, eigentlich kann es eh so bleiben. Dann nehmen wir vielleicht 4. Ja, je größer oder ungenauer ihr das macht, desto schneller trifft man dann natürlich den Enemy, weil das ist halt die Box, mit der dann die Kollision mit unserem, mit unserer Munition verglichen wird. Das heißt, wenn ihr die jetzt auf 10 oder so aufblasst, dann wird der ganze grüne Bereich, den ihr da seht, als getroffen gelten. Das heißt, so ungefähr die Größe von diesem Sprite sollte jetzt schon definieren mit dieser Box. Sonst wird es zu leicht. Ihr könnt es aber auch kleiner machen, wenn ihr es schwerer haben wollt. Okay, und den Rigid Body brauchen wir auch wieder. Auch wieder bitte Gravity Scale 0, damit er nicht abstürzt, und die Fixed Angles aktivieren. Und wenn ihr fertig seid, bitte auf Apply drücken, damit das Ganze in das Prefab runter gespeichert wird. Wir wollen dann von diesem Prefab aus eine Menge Enemies in unsere Szene ziehen, und damit wir das nicht immer wieder neu definieren müssen, können wir dann einfach von da unten in unsere Bibliothek rein und das wiederverwerten. Das Apply da oben ist, die Leiste kommt immer nur, wenn ihr schon ein Prefab erstellt habt, also wenn ihr es noch nicht habt, dann bitte zieht diesen Enemy in den Prefab-Ordner und apply es auf dieses Template, auf dieses Prefab, und revertet die Settings wieder retour auf das letzte, auf den letzten Save-Status von dem Prefab. Okay, haben das alle? Dann sollte der Enemy nämlich so schön vor euch herfloaten. Und ihr könnt nichts gegen ihn machen. Jetzt habe ich ihn weggestoßen. Weg ist er. Er wird in die Unendlichkeit des Weltraums rausgekickt. Ja, das macht jetzt zum Beispiel diese Physikkomponente für uns. Dieses Rigid Body sorgt dafür, dass wir da jetzt schon automatisch dieses Verhalten haben. Ja. Ja, na, das könnte man gleich mal ausprobieren, wie das sich auswirkt. Ob er da schon rotiert. Ja, ja. Ja, ich bin zu Botschaft. Aber da könnt ihr ja später dann damit spielen, weil ihr müsst eh noch das ganze Wochenende weiterentwickeln. Ich drehe es jetzt wieder auf. Markiert euch übrigens immer auch fett die Dinge, die nicht im Prefab gespeichert sind. Das heißt, wenn ihr da recht viele fette Sachen seht, dann drückt Apply, damit es dann auf das Prefab kommt. Okay, ja, also als erstes wollen wir natürlich, dass der Enemy auf uns zusteuert oder zumindest in unsere Richtung steuert. Und für das legen wir uns jetzt ein Move-Script an. Also wieder ein C-Sharp-Script. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ah, da ist. Ich glaube, ich habe 2 Instanzen offen. Okay, und da brauchen wir natürlich auch wieder einen Speed-Vektor. Der ist wieder public, damit wir von außen verändern können. Und wir brauchen eine Direction, damit das Ding natürlich auch weiß, in welche Direction es sich bewegen soll. Also wir schicken es jetzt gerade nach links. Also Y-Achse bleibt auf 0, weil wir wollen in die Y-Achse keine Bewegung haben. Wenn es nach rechts eine Bewegung haben wollt, müsst ihr es halt 1 eintragen bei der X-Achse. Ja, und dann wollen wir wieder unseren Movement-Vektor wie im Player-Script, indem wir das berechnen. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich keinen Input, weil der soll ja automatisch sie bewegen. Da wird jetzt einfach nur die Direction, die wir vorgegeben haben, mit der Speed multipliziert. Ah, das ist schon wieder so klar, Entschuldigung. Ah, danke. Und den Rigid Body wieder in unserem Fixed Update setzen. Ja. Die Vorformatierung ist ganz schrecklich. Nein, ich habe mein Coding, Coding-Style. Achso, nein, das ist schon okay, wenn man dieses Aggressive abschaltet. Aber wenn du das Aggressive Auftritt hast, das ist so arg teilweise. Also ich bin da daheim schon richtig wütend vor dem PC gesessen, weil du willst halt irgendeinen Member abtippen und er dort sofort aber auf irgendeine Built-in-Function mappen. Und dann kannst du nie deinen Member hinschreiben. Und ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja. Ja, ich kenne das nur im Visual Studio Steuerung KF. Aber das mache ich auch nie, weil ich immer so Custom-Einrückungen habe. Ja, das ist nur, wenn ich so lange Parameterlisten habe, dann auch für so kurze Sachen, wo so ein Custom zeigt. Nein, oh ja, mach dann auf dem ersten Tab allein das. Aber wenn du sowas nicht drin hast, dann ist es schon recht praktisch. Okay. Ja, wenn das fertig ist und baut, dann bitte an den Enemy dranhängen und einmal auf Play drücken. Und bitte speichert es dazwischen öfter. Also bei mir biegt er jetzt dran und verfolgt mich. Und jetzt ist er wieder ins Nirvana verschwunden. Ich mache nochmal den Code auf. Ja, es gibt so eine ganze Liste an Funktionen, die sind von Unity vordefiniert und haben da irgendwie spezielle Eigenschaften. Also auch für diese Physik-Komponenten, die du dranhängst, hast du auch eine Latte an Funktionen, die halt gerade für so Collision-Sachen kannst du die dann verwenden. Eine davon werden wir jetzt eh gleich verwenden. Brauchst nur mal googeln nach so Unity Predefined Methods oder so und dann kriegst du eine Liste. Bitte. Ja? Ah, das ist ein Update mit fixer Framerate, das du verwenden solltest immer, wenn du Physik-Sachen berechnest. Weil wenn du da unregelmäßige Framerate hast, hast du natürlich bei Physik dann ja, unberechenbares Ergebnis. Das ist eine von vielen vordefinierten Methoden, die es schon bei Unity dabei gibt. Okay. Ja, dann fangen wir jetzt an mit unseren Waffen, damit wir diese Dinger, die uns da anfliegen, auch zerstören können. Für das legen wir uns jetzt ein Projectile Game Object an. Das heißt, ihr macht wieder Create Other Sprite. Ah, so ist Sprite genannt, Projectile. Okay. Und da suchen wir uns jetzt dieses Projectile aus. Das wären quasi unsere Patronen, die wir schießen werden. Ja, ein bisschen groß ist es noch. Ich scale es einmal auf 0,5. Nein, machen wir 0,4, weil 0,5 ist auch so groß. Und wieder schaut, dass der Z-Value auf 0 ist. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber es ist super wichtig. Sonst verschwinden uns dann Game-Objects. ihr könnt es dann gleich wieder als Prefab speichern. Und natürlich brauchen wir unsere Physikkomponenten wieder. Wie bitte? Ihr könnt es dabei da so lassen, wo es ist, weil die werden wir sowieso dann per Code generieren. Das heißt, wir tun uns jetzt nur einmal vordefinieren in unserer Szene. Und wenn wir fertig sind mit dem Konstruieren, dann wird es nur als Prefab leben und wir zerstören es dann wieder. Also es wird dann nur per Code instanziert. So, einen Rigid Body und ein Box Collider 2D. Wieder Gravity Scale und Fixed Angle beachten. Und wenn es fertig ist mit den Einstellungen, unbedingt Apply drücken, damit das aufs Prefab gespeichert wird. Und was bei dem GameObject jetzt anders wird als bei den anderen, ist, dass wir es als Trigger aktivieren. Das heißt, es kollidiert nicht wirklich, also es hält nicht wirklich die anderen Spielobjekte auf, aber es wird ein Event gefeuert, sobald es kollidiert. Da gibt es uns eine Funktion, die heißt OnTriggerEnter2D, die werden wir jetzt dann benutzen und dann kriegen wir immer mit, wann so ein Projectile auf irgendwas drauf trifft. Es kommt darauf an, was willst du, dass das Ding dann macht. Weil meistens willst du ja dann, wenn das kollidiert, irgendwie die Position verschieben oder es zerstören oder weiß ich nicht. Ich meine, geht dort alles. Okay, und dann brauchen wir wieder ein neues C-Sharp-Skript. Das heißt jetzt bei mir Shot-Skript fürs Schießen. Das startet jetzt bitte dann in... das habe ich nicht gespeichert. Öffnet es wieder in MonoDevelop. So, und das Shot-Skript kriegt einmal gleich einen Damage-Value, den wir von außen setzen können. Default nehme ich jetzt einmal 1. Das ist dann der Wert, den wir von der Health abziehen können. Health müssen wir natürlich auch noch einbauen. So. Und weil wir das Ding vielleicht auch später für... Private Pool. Aber wenn wir das Ding vielleicht später auch für Enemies verwenden wollen, also dass die sie wehren können, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber wir können es dann im Laufe vom Wochenende gern machen, merken wir uns, von welchem Typ dieser Shot ist, ob der vom Enemy oder vom Player kommt. So. Und wenn so ein Projectile gespawnt wird, also die Startmethode wird immer aufgerufen, wann so ein Objekt im Spiel instanziert wird, dann sagen wir ihm gleich, wir wollen, dass dieses Objekt nur 20 Sekunden lebt. Also ich muss ihm das Game-Object auch noch mitgeben. Sonst erzeugen wir da unendlich viele Projectiles, wenn wir länger spielen, und ja, dann geht uns irgendwann der Speicher aus und dann wird alles langsam, und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt brauchen wir diese onTriggerEnterToD-Methode für die Kollisionsüberprüfung. Bitte passt auf, dass die richtig schreibt, weil das ist so eine Built-in-Unity-Method für diese Physikobjekte. Und wenn die nicht richtig geschrieben ist, dann findet das nicht und dann kriegen wir keine Kollisionsnachricht. Ah, Moment, jetzt habe ich ein Blödsinn gesagt, wir müssen das in ein Health-Script packen, weil eigentlich wollen wir überprüfen, ob beim Player so, ob beim Enemy so ein Objekt reinkommt. Also bitte schneidet euch das aus, das tun wir in ein anderes Script rein. Das Short-Script bleibt so, das braucht eigentlich nur instanziert werden, wissen, wie viel Damage es macht und wieder sterben. Geht es wieder zurück zu Unity, macht sich ein zweites Script, das Health-Script heißt. Und hier kommt unsere onTrigger2D rein. Als erstes checken wir mal, ob wir uns eh nicht mit einem freundlichen, dass ein Enemy-Shot keine Enemies verletzt und dass ein Player-Shot keine anderen Player verletzt, falls man das in Zukunft erweitert, dass da vielleicht Multiplayer spielen können oder ja, wenn ihr dann später Enemies habt, die halt auch sich wehren. Ah, kommt denn das her? Das fällt mir oben nur als Member. Good point, danke. Uns fehlen auch noch die HP, fällt mir gerade auf. Aber das ist, weil ich jetzt die Methode rüber kopiert habe. Die legen wir gleich an. Weil uns fehlt auch hier bei dem onTriggerEnterToD ein paar Sachen, aber ich habe jetzt nur schnell die DoDamage angelegt, damit wir die abgekapselt haben und dann nicht Spaghetti-Code machen. Wow. Das habe ich gemeint. Nein, nicht. Und wenn wir mit irgendwas kollidiert sind, dann wollen wir den Shot natürlich auch zerstören, damit er nicht dann zum nächsten weiterfliegt und den auch noch Helfer abzieht. Eigentlich war es das schon. So, und was ich euch vorher unterschlagen habe, sind natürlich unsere HP und Isenemy Values. Die Methoden, die es nicht braucht, könnt ihr einfach rauslöschen. Ja, das geht jetzt auf Unscreen nicht mehr aus. Jetzt muss ich mal kurz darüber schauen. Das ist nur rot bei mir, weil ich drüben das Private definiert habe. Das gehört natürlich auch Public. Also wäre das auch Private hat, da wird es viel Gerät nehmen. Ah, habe ich gleich einen Fehler eingebaut. Jetzt passt es. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Unity und jetzt hängen wir das Shot-Skript einmal an unser Projectile dran und auch ein Move-Skript, weil wir wollen das Projectile ja auch bewegen. Das Projectile soll in die andere Richtung wandern, ja, soll nach rechts sich bewegen zu den Enemies. Ihr könnt da auch die Geschwindigkeit ändern. Wahrscheinlich wird der Projectile sich ein bisschen schneller bewegen als der Enemy. Also meins ist jetzt da schon davon geschossen. Und das Health-Script müsst ihr auf euren Enemy attachen. Also wenn ich meins jetzt starte, im besten Fall sollte der Enemy jetzt gleich verschwinden, weil er mit dem Projectile kollidiert. Bam. Weg. Ich stehe mal ein bisschen weiter weg. Es geht trotzdem sehr schnell. Okay, jetzt sieht man es schön. Wir haben jetzt eigentlich nur mehr 1 Minute Zeit, das heißt, wir müssen jetzt super schnell sein. Bernhard, darf ich dir 10 Minuten von deiner Zeit stehlen? Okay. Aber wir sollten zumindest nur schießen können. Fast! ja, funktioniert es bei allen? Okay, passt, super. Dann wieder zurück zur Unity. Jetzt schaut bitte nochmal beim Enemy, dass ihr Apply drückt, damit wirklich der letzte Stand vom Enemy im Prefab ist. Und auch beim Projectile Apply drücken. Wenn sich sicher seid, dass ihr das gemacht habt, dann löscht das Projectile. Wenn es nicht hast, dann zieh das. Falschen Shortcut druckt, dann zieh es bitte in den Prefab-Ordner runter. Also du nimmst das, also das, was du als Prefab haben willst, markierst du links im Tree und ziehst es in den Prefab-Ordner runter. Und da lässt es los und dann sollte das Game-Object blau sein. Und sobald es blau hinterlegt ist, weißt du, dass ein Template, also ein Prefab dahinter liegt. Es ist nur wichtig, bevor es es löscht, dass das jetzt wirklich auf dem letzten Stand ist, weil sonst verlieren wir jetzt wieder Sachen. Okay, ja, und jetzt der letzte Schritt. Wir wollen jetzt eben diese Projectiles vom Code aus generieren, damit unser Spieler feuern kann. Erstellt euch ein Weapon-Script. Ich werde das jetzt ein bisschen schneller runtertippen, weil wir schon ein bisschen out of time sind, aber wenn es Fragen gibt, ihr könnt es mich nachher gern fragen. Ja, im Weapon Script. Ah. Also was ich da jetzt am Anfang definiert habe, ist einfach ein Cooldown, damit wir nicht ein Dauerfeuer haben. Und jetzt baue ich noch eine Public Attack Methode dazu, damit wir von jedem anderen Game Object aus diese Attack aufrufen können. Ah, ich lasse die Kommentare weg, sonst kann keiner den Code lesen. Instantiate. Ja. Das ist jetzt unsere magische Zeile, die uns unsere Projectiles erstellt. As Transform. Das ist einfach dieses Basic Component. Und was ich da mache, ist eigentlich nur, dass ich dieses isEnemyShot-Attribut setze, damit ich das Projektil halt identifizieren kann, von wem es geschossen wurde. Ich meine, in unserem Fall kommen es jetzt alle nur vom Player. Und jetzt gebe ich ihm nur die Move Direction an. Cheat. Ja, der meiste Code kommt jetzt zum Schluss, wo wir keine Zeit mehr haben. Aber jetzt muss ich vergessen. Nein. Okay. Ah, Kenner Tech fehlt noch. Machen wir unseren Getter fürs Kennertech. Okay. Ja, ich lasse ich mal die Attack-Method da offen. Moment. Ich versuche es ein bisschen umzuformatieren, damit man es besser lesen kann. Nein, Can-Attack ist unser Getter da unten. Der kommt noch. Also schreibt es mir das ab. Also das ist jetzt nur das Instanzieren von diesem Projectile. Und setzen der Variablen, damit man weiß, in was für Richtung und von wem er gespawnt wurde. Man kann die Autoformatierung irgendwie ausstellen, aber ja, also ich habe mir jetzt nur das Aggressive IntelliSense gemerkt, dass ich das ausschalte, aber ich muss erst in die Settings schauen, es geht irgendwie. Ich habe es mal deaktiviert. Aber wenn du einmal Steuerung Z nach dem Autoformat druckst, dann ist es eh wieder. Okay, dann bitte kompiliert es mal und schaut, ob alles funktioniert. F8 drücken. Also das, was wir da jetzt gebaut haben, müssen wir natürlich nur wo aufrufen. Und ja, deshalb öffnen wir jetzt einmal das Player-Skript, weil wir wollen, dass der Player schießt. Das ist bei mir da. Und geht in eure Update-Methode. Und da holen wir uns jetzt den Input fürs Schießen. Das ist, das mache ich jetzt einen Kommentar dazu, damit das jeder weiß, das ist, das ist der Klick, also Left-Click. Das ist, die könnt ihr selber definieren, das ist bei, ja, ich muss nur finden. Project Settings Input. Und da könnt ihr die verschiedenen Inputs definieren. Aber es gibt da irgendwie eine Möglichkeit, dass direkt Keys oder so abfragst. Sicher auch. Also googelt dann auch, wenn du das nicht verwenden willst. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Genau. Ja, wir sind eh noch nicht fertig im Skript. Ich bin nur kurz rüber gewandert, weil ich das hergezeigt habe. Ich werde mir nur die Steuerungstaste dazulegen. Ja. Ah, das ist ja so in Englisch. Also, wenn eine von unseren Fire-Tasten gedrückt wird, dann holen wir uns das Weapon-Script. Und rufen wir Tag auf. Der Parameter, den ich übergebe, ist eben wieder dieses isEnemy. Also wenn wir im Player-Skript sind, ist das natürlich dann false. Und das war jetzt eigentlich unser letzter Code-Teil. Jetzt müssen wir das Skript, also das Weapon-Script, nur noch an den Player dranhängen und mit die Parameter spielen, beziehungsweise im Weapon-Script noch unser Projectile reinlinken. Okay? Ja, also wie gesagt, das Weapon-Script bitte auf den Player ziehen. Dann hier im Inspector müssen wir noch das Shot-Prefab setzen. Dafür wählt ihr nebenbei den Prefabs-Ordner an und zieht das Projectile oder wie auch immer das bei euch heißt, in diesen Slot rein. Dann ist das gesetzt. Und eigentlich war es das schon. Und jetzt kann ich da schon schießen. Ihr geht in den Player, in ein Weapon-Script. Und das Shot Prefab hat bei euch noch keinen Entry, keinen validen. Und da macht ihr nebenbei den Prefabs-Folder auf und zieht einfach dieses Projectile da rein. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, dass ihr euer Spielwelt halt mit mehr Enemies bevölkert und wenn ihr später noch Lust habt, könnt ihr halt dieses Weapon-Script auch an euren Enemy attachen. Das schießt jetzt momentan nur in eine Richtung, aber ich habe das so gemacht, dass ich mir da ein Weapon Game Object dazwischen gehängt habe und dann habe ich das Weapon Game Object immer rotiert in die Richtung, wo ich schießen will, weil dann könnt ihr euch auch Waffen bauen, die irgendwie so schießen, also die gleich zwei Projectiles oder drei auf einmal schießen. Und ja, falls euch das interessiert, es gibt eben auf codefest.at den Beitrag zum Hackathon vom Mai. Und da findet ihr einen Link zu dem Tutorial, wo das ursprünglich her ist, das Projekt. Und ihr findet auch die Komplettlösung zu diesem Projekt. Also das könnt ihr euch runterladen und ja, das sind jetzt einmal die Basics und mit dem könnt ihr jetzt arbeiten.